Wir schreiben das Jahr 1748. In diesem Jahr ist ein Schiff unterwegs von England nach Amerika. Und auf dem Schiff sind sehr, sehr viele Sklaven. Und der Kommandant dieses Schiffes, das ist ein berüchtigter Sklavenhändler. Es ist John Newton. Und der Mann, der ist dafür bekannt, dass er sehr brutal war. Sehr brutal war zu den Sklaven. Er hat sie als Untermenschen behandelt. Er hat sie es wirklich spüren lassen, dass die Menschen zweiter Klasse sind. Er hat sehr, sehr viel Geld mit der Sklaverei verdient. Wenn wir es in einem heutigen Kontext formulieren würden, er ist ein Schleuser gewesen. Ekelhaft, was er macht. Fürchterlich, schlimm, was er da an den Platz legt. 1748 kommt dieses Schiff, auf dem so viele Sklaven und er sind, auf der Überfahrt nach Amerika in einen ganz, ganz großen Sturm. Und der Sturm, der ist so schwer, dass John Newton das erste Mal in seinem Leben beginnt zu beten und sagt, hey Gott, weißt du was, ich flehe dich an, lass diesen Sturm bitte aufhören. Ich bete, dass du mein Leben verschonst. Und wenn du das machst, dann verspreche ich dir, dann werde ich mein Leben verändern. Dann werde ich Pfarrer werden. Und tatsächlich, der Sturm legt sich und sie können überfahren. Und John Newton wird seinem Versprechen gerecht und er hängt den Job als Sklavenhändler an den Nagel. Er studiert Theologie und er wird einer der bekanntesten Pfarrer Englands. Er ist auch heute bekannt, sehr bekannt, aber nicht bekannt als Pfarrer, sondern mehr als Liederdichter. Wir haben ja vorhin das Lied Amazing Grace gesungen. Dieses Lied, das stammt aus seiner Feder, er hat das geschrieben. Und dieses Lied, das wird im kirchlichen Kontext gesungen, aber es wird auch genauso von Leuten gesungen, die überhaupt nicht irgendwie christlich sozialisiert sind. Es ist so ein tolles Lied, das hat sich einfach bewährt. Das ist so ein alter Schlager, den man gerne mitsingt. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Amazing Grace, das ist das, was er da platziert. Ein Welthit, würde ich sagen. Viele, viele kennen das Lied. Und in diesem Lied Amazing Grace, da verarbeitet John Newton das, was er da auf dem Schiff erlebt hat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist der Film dazu. Wer will, ich empfehle euch, diesen Film zu schauen. Amazing Grace. Das erzählt die Geschichte von John Newton. Es erzählt die Geschichte von diesem Lied. Und er, in diesem Lied, das er schreibt, verarbeitet er, was er dort auf diesem Schiff erlebt hat. Und dann heißt es doch in der ersten Liedstrophe, ich weiß nicht, ob sie bei euch noch nachklingt, das heißt, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ich fühle mich eigentlich im Englischen wohl, muss ich sagen. Und trotzdem habe ich gesessen, als ich diese Strophe durchgeguckt habe und dachte, was bedeutet denn das jetzt, dieses Wretch like me? Das ist ja, also ich weiß nicht, wie gängig das euch ist, aber mir ist das nicht so gängig gewesen. Also habe ich im Internet gegoogelt, habe versucht zu überlegen, was ist nicht zu überlegen, sondern ich habe die Bedeutung gesucht. Und das heißt, dieses Wretch bedeutet Schuft, Ganove, Halunke. Das ist das Wort, das es beinhaltet. Und das passt doch absolut in seine Situation. Das passt doch zu John Newton. Er ist der große Schuft. Er ist der große Ganove. Er ist der große Halunke. Und er hat viele schlimme Dinge gemacht. Er hat ganz viele Menschen geplagt. Er hat sie in Situationen gebracht, die sie eigentlich nicht haben sollten. Und er wurde von dieser erstaunlichen Gnade gerettet. Und darum soll es heute in der Predigt gehen, wenn wir gemeinsam jetzt uns auf den Weg machen. Auf dem Flyer stand gnadenlos, gnadenlos. Wieso muss ich mir alles verdienen? Ich finde es einen spannenden Gedanken, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Gnade, die wir so tief und so innigst brauchen, über die möchte ich gerne mit euch zusammen nachdenken. Und ich habe mir gedacht, wir machen es heute etwas aktiver. Wenn ihr wollt, natürlich dürft ihr euer Handy jetzt rausholen. Und auf der Leinwand ist ein QR-Code. Ich weiß es nicht, ob ihr es schafft. Ihr könnt ihn mit eurer Foto-App mal scannen. Oder wenn ihr sagt, es geht etwas leichter, dann dürft ihr, versucht es erstmal so, das wäre ja spannend, einfach mal zu scannen dann landet ihr bei einer Menti-Umfrage. Und wenn nicht, dann könntest du vielleicht die Menti-Umfrage mal einblenden. Wenn du es noch nicht geschafft hast, dann darfst du jetzt menti.com eingeben und dann den Code, den ihr da oben seht. Wenn ihr menti.com eingibt, landet ihr auf einer Seite, wo der Code angefragt wird. Und der ist 6736-6914. 6736-6914 steht oben. Und ich finde es sehr spannend, mit euch mal ein bisschen drüber nachzudenken. Genau, so schön, dass ihr mitmacht. Ihr seht jetzt schon, ihr denkt aktiv mit. So eine Menti-Umfrage hat jetzt einen Vorteil. Da muss ich jetzt nicht mit dem Mikrofon durch die Gegend laufen und euch die Frage stellen, sondern ihr dürft mal überlegen, was bedeutet Gnade für dich? Wie würdest du es definieren? Wie würdest du schreiben? Und jetzt werdet ihr fleißig weiterschreiben und ihr werdet sehen, was da geschrieben wurde. Also der Begriff, der am meisten genannt wird, der wir erscheint ganz groß da drin. Und ihr seht, wie ihr euch kräftig beteiligt, finde ich großartig. Ich finde, es ist ja wirklich so, wir sind unterwegs und es gibt Begriffe, die benutzen wir einfach. Gnade. Oder Glaube. Und es lohnt sich ja mal kurz innezuhalten und zu überlegen, ja, warum, was ist Gnade eigentlich? Warum gebrauche ich das? Was ist der Inhalt von dem? Mal zu sagen, das ist der Kern von Gnade. Das ist zum Beispiel der Kern von Glaube. Schön, einfach schön. Von Schuld befreit, Barmherzigkeit, Vergebung, Erbarmen, Vergebung, seht ihr, kommt Liebe, Annahme, von Schuld befreit, absolut unverdient. Unverdient, Erbarmen. Schön. Ich merke, ihr seid auf der guten Fährte, ihr macht das super. Ich würde es ähnlich beantworten. Ich möchte ja auch ganz einfach anfangen. Ich glaube, Gnade ist nicht so kompliziert zu erklären. Gnade bedeutet, ich bin zu jemandem gut, obwohl er es nicht verdient hat. Gnade bedeutet, ich bin zu jemandem gut, obwohl er es nicht verdient hat. Wenn ich das jetzt mal persönlich auf deine Situation runterbrechen darf, stell dir vor, jemand tut dir wirklich ungemein Schlechtes. Er behandelt dich schlecht. Und du bist trotzdem zu der Person gut. Das ist Gnade. Wir kennen das Wort Gnade fast gar nicht mehr. Ich habe jetzt letzte Woche mich hingesetzt und versucht mal die Tageszeitung. Ich bekomme sie jeden Tag, der Zürich-Oberländer, so heißt er bei uns. Und ich habe sie jeden Tag aufgeschlagen. Ja gut, ich habe jetzt nicht jeden Artikel ausführlich gelesen, aber ich habe versucht durchzuscannen und ich habe nach Gnade gesucht und habe es versucht mit dem Marker anzustreichen. Wie oft kommt Gnade in einer Woche in der Zeitung vor? Und ich muss sagen, es kommt fast gar nicht vor. Ich habe es jetzt in der letzten Woche, so das Wort Gnade, wie ich das gesucht habe in der Zeitung, ich habe es 3-mal in der ganzen Woche gefunden. Jemanden etwas Gutes erweisen, obwohl er es nicht verdient hat, das ist Gnade. Und wenn man in die Bibel schaut, mal die Bibel aufmacht, und dann kommt der Begriff Gnade ja auch vor. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wo kommt der Begriff Gnade vor, dann werdet ihr gleich bestimmt sagen, Herr David, es ist irgendwo im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, da kommt Gnade ganz oft vor. Gnade ist ein Begriff des Neuen Testaments. Da würde ich sagen, ja, das stimmt, aber stimmt nicht ganz. Ich bin überzeugt und ich sehe es auch und das ist auch ganz wichtig, der Begriff Gnade, der kommt auch im Alten Testament vor. Ganz, ganz wichtig. Also der Begriff Gnade ist ja nicht erst durch Jesus möglich, nicht durch erst irgendwelche Briefe und Artikel, Briefe im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, sondern es ist auch schon im Alten Testament zu sehen. Die Hebräer, die hatten für das Wort Gnade zwei Begriffe. Zwei Begriffe für ein Wort. Und es kommt ganz häufig in den Psalmen vor. Gnädig und barmherzig ist Gott. Von großer Güte ist er. Das finden wir immer wieder in den Psalmen. Gott ist schon ein Gott, der im Alten Testament Gnade vor Recht ergehen lässt. Und wenn ihr die Biografien in einem ersten Teil der Bibel im Alten Testament anguckt, werdet ihr merken, das sind Personen, die kehren Gott den Rücken zu. Sie wollen nichts mit Gott zu tun haben. Selbst das Volk Israel, wo er sagt, hey, ich möchte euch regieren, ich möchte, dass ihr mit mir unterwegs seid, die kehren ihn immer wieder den Rücken zu und sagen, Gott, wir möchten mit dir nichts zu tun haben, und Gott lässt Gnade vor Rechter gehen. Das sehen wir immer wieder. Also Gnade ist nicht nur ein Begriff vom Neuen Testament, sondern definitiv auch ein Begriff vom Alten Testament. Aber zugegebenermaßen, wenn wir jetzt den Begriff Gnade, so wie wir ihn kennen, suchen würden, werden wir ihn am häufigsten im Neuen Testament finden. 155 Mal kommt es vor. Ganz besonders bei einem Autor, der ganz viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat. Und das ist Paulus. Und wenn wir seine Texte hören, wir haben sie eben vorhin in der Textlesung gehört, das ist etwas, was er selber geschrieben hat, was er immer wieder betont. Es trieft nur so von Gnade. Es ist voll von Gnade. Und er hat eine ähnliche Geschichte gehabt wie John Newton. Er ist der größte Christenverfolger gewesen, den es zu der Zeit gab. Er ist unterwegs gewesen, um Christen systematisch auszurotten. Er hat sie geplagt. Er hat ihnen das Leben zur Hölle gemacht. Es gibt ja so Organisationen, kennt ihr sie? Sie versuchen Jahr für Jahr zu veröffentlichen, wo auf der Welt Christen, Nachfolger von Jesus, am meisten verfolgt werden. Weltverfolgungsindex heißt der. Und wenn wir diesen Weltverfolgungsindex zu der Zeit von Paulus erstellen würden, dann würde er ganz, ganz oben stehen. Er wäre der, der es am schlimmsten mit den Christen gemeint hätte. Er wäre da oben. Und dieser Paulus, der begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Er ist unterwegs und er begegnet Jesus. Wenn ich mir seine Geschichte angucke, das ist ja genau die Geschichte. Er hat es doch überhaupt nicht verdient. Die Jesus nachfolgen, die mit Jesus unterwegs sind, die verfolgt er. Und Gott begegnet ihn und sagt, hey, ich bin der dein Leben auszeichnen darf. Er verändert sein Leben. Er verdient etwas, was er überhaupt, er bekommt etwas, was er überhaupt nicht verdient hat. Und aus dem größten Christenverfolger wird der größte Apostel des Neuen Testaments. Es wird der größte Apostel, der vorangeht, um Gott groß zu machen. Wenn einer Gnade erlebt hat, dann ist das Paulus, so wie John Newton. Und deswegen sind seine Briefe auch voll von Gnade, voll von der Thematik, weil er so begeistert ist. Ich bekomme etwas von Gott, was ich überhaupt nicht verdient habe. Gott begegnet ihm und zeigt ihm, wie gut er ist. Übrigens, wenn man drüber nachdenkt, so der Begriff Gnade, es ist doch schön. Und ich finde, dieser Begriff, der darf auch typisch für uns Christen sein oder für Christen sein, für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Das Christentum wird ja auch als eine Religion der Gnade bezeichnet. Und ich finde das schön, weil wenn wir uns die anderen Religionen angucken, ist das Konzept der anderen Religionen mehr ein Konzept der Vergeltung, mehr ein Konzept der Gerechtigkeit, aber wenig ein Konzept der Gnade. Und wenn Menschen über den christlichen Glauben nachdenken, wenn sie Menschen begegnen, die Jesus nachfolgen, finde ich das schön. Wenn sie das Erste, was sie erleben, Gnade ist, das ist das, was uns ausmacht. Das ist der Kern, das Alleinstellungsmerkmal von denen, die Jesus nachfolgen. Das ist das Besondere. Gnade kriegen wir geschenkt. Gnade ist ein Geschenk. Gnade kannst du dir nicht verdienen. Gnade bekommst du geschenkt. Ich merke, die Botschaft haut euch nicht vom Stuhl, ne? Ihr sitzt irgendwie so ganz, ganz gemütlich da und sagt, ja, ja, ja. Aber ich finde das doch irre. Das ist doch krass. Gnade kriegen wir geschenkt. Gott beschenkt uns mit seiner Gnade. Wobei ich sagen muss, das mit der Gnade ist ja auch nicht einfach. Es ist ja so schön, wir kriegen es geschenkt, aber es ist auch recht schwierig und recht herausfordernd. Ich muss ehrlich sagen, ich von meinem Naturell, so wie ich unterwegs bin, ich würde mir gerne die Gnade bei Gott verdienen. Ich habe schon öfter überlegt, wenn ich dann jetzt mal zu Gott kommen würde und vor ihm im Himmel stehen würde, dass ich ihm sagen würde, Gott, aber weißt du was, ich habe ja auch etwas dafür gemacht. Ich habe alle 14 Tage gepredigt, hauptsächlich in der Fiequetzikon. Ich habe mich investiert in Menschen, ich habe sie begleitet, ich habe mich in der Jugendarbeit investiert, ich bin zu Gebetsveranstaltungen, versuche zumindest regelmäßig dahin zu gehen. Wir sind doch so Leistungsmenschen. Vielleicht seid ihr da anders gestrickt als ich, vielleicht könnt ihr eurem Umfeld mehr trotzen als ich, aber ich merke, ich definiere mich so oft über das, was ich leiste und was ich mache. Aber Gnade kriegt man nur geschenkt. Faszinierend. Ich finde es schön und manchmal schwer. Und gerade mal, um das ein bisschen das Gespür für zu bekommen, habe ich eine zweite Frage für euch mitgebracht. Ihr dürft da auswählen, was ihr seid. Was für ein, wenn du die nächste Folie einblendest, was für ein Geschenketyp bist du? Es wäre interessant, darüber nachzudenken. Ich lasse mir gerne etwas schenken. Ich beschenke lieber, oder wenn ich ein Geschenk bekomme, muss ich es zurückgeben. Ha? Schön. Zack, 4 Personen haben sich schon gemeldet. Ich beschenke lieber, wenn ich etwas... Ja, ich kann mich so gut wiederfinden. Macht weiter. Herrlich, wie die ganze Skala wächst und wie ihr teilnehmt. Was für ein Geschenketyp bist du? Wenn wir über Gnade nachdenken, lohnt es sich ja auch, über uns selber nachzudenken. Was für ein Geschenketyp bin ich? Ja, ich lasse mir gerne etwas schenken. Hält sich die Waage mit, ich beschenke lieber. Schön. Ich bin eher wirklich ein Typ, der gerne verschenkt, als dass ich lieber was bekomme. Wenn ich an unser Zuhause denke, unsere Mädchen, sie erwarten tatsächlich, wenn sie Geburtstag haben, Papi, Mami, wir kriegen ein Geschenk von dir. Oder Weihnachten oder wie auch immer, sie erwarten regelrecht Geschenke. Sie möchten gerne etwas bekommen. Und das ist total schön, dass sich auch die meisten von euch da wiederfinden können. Wenn wir erwachsen werden, kürzlich ist ein Arbeitskollege von mir gekommen und der hat mich einfach so beschenkt. Er hat mir einfach ein Geschenk gegeben, hat hingestellt und gesagt, David, das ist für dich. Und ich habe gedacht, naja, das kannst du doch nicht machen. Bei mir hat es gleich angefangen zu rattern. Wieso macht er das? Will er mich bestechen? Oder will er mehr Ferien haben? Oder wie auch immer, warum macht er das? Und dann habe ich überlegt, ja, was kann ich ihm zurückgeben? Wie schaffe ich das wieder auszugleichen? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was du für ein Typ bist, um zu überlegen, wie die Gnade auf dich wirkt. Manchmal sind Geschenke ja super schön, aber manchmal sind sie auch anstrengend. Ich weiß nicht, wie ihr es kennt, aber in der Schweiz, das ist ja so, wenn jemand dich einlädt, dann bringst du etwas mit. Wenn dir jemand etwas schenkt, dann schenkst du zurück. Das ist irgendwie so ganz typisch, das ist ja auch etwas kulturell. Ich möchte es ja gar nicht an Pranger stellen, überhaupt nicht. Aber lasst diesen blauen Balken mehr und mehr in eurem Leben zum Tragen kommen. Lasst euch beschenken. Und ganz besonders von der Gnade. Gott beschenkt uns mit seiner Gnade und er will nichts zurückhaben. So ist es mit der Gnade. Gnade ist immer. Immer. Und ich benutze nicht gerne absolute Worte. Gerade in Beziehungen. No-go. Nie und immer kommt nicht gut an, also bei meiner Frau nicht. Aber Gnade ist immer, immer ein einseitiges Geschenk. Gott kommt und sagt, ich beschenke dich, ich überschütte dich mit Gnade, auch wenn du es nicht verdient hast. Es ist schön, das zu wissen und zu sagen, hey Gott, ich nehme es an. Ich setze mich dem aus. Und das ist so der erste Punkt, den wir uns zusammen angeguckt haben. Was ist Gnade? Und lass uns zum zweiten Punkt schreiten, zu überlegen, was ist das, was unser Umfeld ist? Und ich habe den Eindruck, wir leben in einer gnadenlosen Welt. Das ist der zweite Punkt, den ich mit euch zusammen angucken möchte. Ich spreche gerne über Gnade, sehr gerne. Ich finde Gnade so faszinierend, weil ich finde, wir haben das Prinzip der Gnade, gerade in unserem Umfeld, in ganz, ganz vielen Aspekten verloren. Heute muss ich mich ja in meinem Umfeld, egal wo ich bin, ich muss mir die Gnade verdienen, ich muss etwas dafür leisten. Natürlich bekommen wir hin wieder was geschenkt. Wir nennen das Werbegeschenke. Ja? Du bekommst etwas geschenkt, aber die dir etwas schenken, sie wollen auch etwas zurück. Sie wollen, dass du dich irgendwie bindest an sie. Sie machen das nicht einfach so. Sie haben eine Motivation hinter dem, was sie dir schenken. Aber ansonsten erlebe ich das, müssen wir hart für etwas arbeiten. Wir müssen uns hart dafür einsetzen. Und wehe, wehe, du genügst nicht. Wehe, du bringst nicht die Leistung, die du bringen solltest, dann wirst du schnell abgestraft. Und wehe, du bist nicht gut genug, dann werden die Leute um dich herum sagen, dann gnade dir Gott. Ist noch spannend. Ne? Wenn gar nichts mehr in unserem Umfeld funktioniert, ist es allein schon in unserem Sprachgebrauch, dann soll nur noch Gott sich um dich kümmern. Mehr keiner. Wir leben in einer Welt, wo ich meine, dass wir das Prinzip der Gnade verloren haben. Und ich wünsche es mir so sehr, dass es gerade bei uns, da wo wir sagen, hey, ich folge Jesus nach, dass das an Bedeutung bekommt, dass Gnade etwas ist, was uns zutiefst ausmacht. Eine Leistungsgesellschaft, wo Gnade oft fehlt. Eine gnadenlose Welt, in der wir leben. Eine kalte Welt, eine harte Welt. Eine Welt, die Gnade nicht kennt. Und wenn du Gnade nicht kennst, versuch mal mit mir die Überlegung zu machen, wenn du Gnade nicht kennst, dann wirst du versuchen, keine Fehler zu machen. Dann wirst du versuchen, irgendwie zu sagen, ich versuche das Beste, ich streng mich an. Du wirst gar keine Möglichkeit für Fehler zulassen. In einer gnadenlosen Welt gibt es selten Vergebung. In einer gnadenlosen Welt gibt es selten Vergebung. Und wenn es keine Vergebung gibt, dann versuche ich, eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man auch allein, egal wo sich bewegt, Leute, die ich kenne, Social Media oder wo auch immer, mal einfach hinterfragt. Wenn ihr das letzte Mal auf Instagram oder wo auch immer wart, es wird immer die perfekte Welt, die schönsten Ferien, alles, was super läuft, fotografiert und veröffentlicht. Aber wann wird es gemacht, wenn es mal nicht perfekt läuft? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir versuchen, eine Fassade aufrechtzuerhalten, weil Vergebung, weil Gnade so wenig in unserem Umfeld zu finden ist. Dabei sehnt sich diese Welt doch so sehr nach Gnade. Dabei sehnt sich diese Welt doch so sehr nach Gnade und Vergebung. Und ich wünsche es mir so sehr, dass wir anfangen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und versteht mich richtig, ich stehe jetzt nicht hier und sage, ich versuche keine billige Gnade zu platzieren. Das wäre falsch und das möchte ich auch nicht betonen. Es darf nicht sein, dass einfach Fünfe immer gerade sind. Gnade über alles, das meine ich nicht. Wenn Schuld da ist, dann darf Schuld bekannt werden. Wenn Sünde da ist, dann darf Sünde bekannt werden. Und es macht, das Prinzip von Gnade macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn es nicht Schuld gibt, wenn es nicht Sünde gibt. Dann macht Gnade doch gar keinen Sinn. Dann steht doch Gnade über allem. Was wir erleben können, dass Gott dasteht und sagt, hey, ich bin gnädig zu euch. Ich nehme euch an, da wo ihr seid und wie ihr gerade seid. Wenn wir Schuld bekennen und wenn wir sagen, hey, ich weiß, ich laufe in eine falsche Richtung und ich kehre um zu dir, Gott, dann ist er gnädig. Und die Gnade, die ist so tiefgreifend, die ist so vollumfänglich. Das ist unvorstellbar, was wir in der Gnade und durch die Gnade bekommen. Ich meine, wir sind in einer Welt, in einem Umfeld, die sich sehnt nach Vergebung, die sich sehnt nach Gnade. Ich habe kürzlich eine Kurzgeschichte gelesen, die fand ich spannend. Die war einfach herrlich. Es war eine Geschichte aus Spanien, die ist in Spanien passiert. Und ein Sohn hat sich mit seinem Vater gestritten. Und der Streit ist so intensiv gewesen, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Er musste unbedingt und zwingend abhauen. Und er ist weggelaufen. Und als er weggelaufen ist, hat er dem Vater nur noch zugerufen, weißt du was, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Du bist einfach schrecklich, du bist schlimm. Ich zieh die Reißleine, ich hau ab. Und der Sohn ist nach Madrid. Das ist noch das Letzte, was er dem Vater gesagt hat. Ich hau ab nach Madrid. Weg von dir. Und es gehen einige Monate ins Land. Und der Vater, der hat nichts von seinem Sohn gehört. Und dem Vater wurde es weh ums Herz. Und er sich überlegt, ja, was mache ich? Er ist nach Madrid gereist. Und er hat nach seinem Sohn gesucht. Er hat ein Bild von ihm ausgedruckt und gesagt, hey, hat jemand von euch meinen Sohn gesehen? Hat jemand von euch meinen Sohn gesehen? Kennt ihr ihn? Er ist durch die ganze Stadt, Madrid ist relativ groß gelaufen, und hat nach seinem Sohn gesucht und er hat ihn nicht gefunden. Und in seiner Not und in seiner Verzweiflung hat er in den Madrider Tageszeitungen einen Artikel geschaltet. Madrid hat einige Tageszeitungen und er hat in allen Tageszeitungen das gleiche Inserat geschaltet. Und da hieß es: Paco, es ist alles vergeben. Morgen um 10 Uhr komm bitte auf den Vorplatz vom Hotel Montana. Ich werde auf dich dort warten. Papi. Mehr stand da nicht. Die Kurzgeschichte beschreibt, dass dieser Artikel, dieses Inserat, das war Thema in ganz Madrid. Jeder hat darüber gesprochen, eine ganze Seite, nur mit dem. Komm bitte um 10 Uhr auf den Vorplatz vom Hotel Montana. Es ist vergeben, dir ist alles vergeben, Papi. Und am nächsten Tag, als dieser Mann auf den Vorplatz vom Hotel Montana kommt, stehen da 600 Männer. Paco ist in Spanien ein Name wie bei uns Hans Urli, Hans Ruedi oder wie die alle Hans heißen. Also ganz gängig, ganz, ganz viele haben diesen Namen. Und alle haben gedacht, hier meldet sich mein Papi. Und mein Papi sagt, es ist dir vergeben. Es ist weg. Und diese Kurzgeschichte nimmt uns in die Situation mit. Diese Welt sehnt sich nach Vergebung. Diese Welt sehnt sich nach Gnade. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wo finden wir das? Wir finden es bei Jesus. Und das führt mich zum dritten Punkt und letzten Punkt, den ich mit euch gerne angucken möchte. Wir haben es ja schon gehört in der Textlesung. Zweimal sagt Paulus, Gottes Erbarmen ist so groß, seine Gnade ist so groß. Die können wir nicht beschreiben, die können wir nicht fassen, sie ist da. Und das führt mich dazu, dass ich sage, Gnade gibt es nur für Sünder. Mit Gnade ist das wie mit Wasser. Mit Gnade ist das wie mit Wasser. Wasser fließt an die tiefsten Stellen im Leben. Mit Gnade ist das wie mit Wasser. Wasser fließt an die tiefsten Stellen. Wenn du da bist und sagst, hey, bei mir geht's eigentlich nur nach oben. Alles ist super. Dann wirst du vielleicht nicht ganz umfänglich die Gnade erfahren. Wenn ich mal dahergehe und sage, okay, wenn du da stehst und Jesus schon lange nachfolgst, sagst, wofür brauche ich die Gnade? Vielleicht lohnt es sich mal drüber nachzudenken, wo man es doch nicht schafft. Ich bin überzeugt, wir alle brauchen Gnade. Und Gnade ist wie Wasser, sie fließt an die tiefsten Punkte. Und wenn du hier sitzt, wenn du eingeladen wurdest oder den Livestream verfolgst und sagst, ich möchte mich gern damit auseinandersetzen, was ist das eigentlich? Was hat es mit diesem Gott auf sich? Vielleicht hast du Schmerz, vielleicht hast du Schuld, vielleicht hast du einen Rucksack mit dir zu tragen, wo du sagst, der ist so schwer, mir kann keiner vergeben. Dann möchte ich dir sagen, doch, Gnade ist wie Wasser. Es fließt an die tiefsten Punkte in deinem Leben. Überhaupt kein Problem. Gott möchte dir da, dort, in deinem Schmerz, in deinem Scham, da, wo du gerade stehst, begegnen. Lass dich von dieser Gnade überströmen. Und ich weiß, es ist eine persönliche Predigt, aber ich möchte, dass du dich herausfordern lässt, dich dieser Gnade zu stellen, diesem Gott zu stellen. Und ich finde, eins der schönsten Bilder, den die Bibel malt von Gnade, ist ja das Bild vom verlorenen Sohn. Das ist die Geschichte von Paco, das ist die Geschichte von John Newton, das ist die Geschichte von Paulus. Und der verlorene Sohn, der haut ab, der haut alles auf den Putz. Er lebt sein eigenes Ding und irgendwann merkt er, ich muss zurück, und er kommt zurück. Und das Faszinierende an der Geschichte ist der Vater. Er steht da und hält Ausschau nach seinem Sohn. Und was macht der Vater da? Er macht das, was in der Antike kein Vater gemacht hat. Immer sind die Kinder zum Vater gekommen, aber er litzt seinen Rock hoch und er rennt seinem Sohn entgegen. Er weist seinem Sohn Gnade. Und das finde ich so schön. Er nimmt ihn in den Arm. Er nimmt ihn wieder auf. Das ist das Ergebnis. Unverdientes Geschenk, das der Sohn hier in dem Moment bekommt. Und wir dürfen diese Gnade jeden Tag in Anspruch nehmen. Die Gnade, die wird Auswirkungen haben. Wenn wir über die Geschichte von John Newton nachdenken, John Newton hatte einen Freund, der hieß William Wilberforce, und er war Politiker. Und mit Hilfe von John Newton haben sie sich in England dafür eingesetzt, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Die Gnade, die eine Person erfahren hat, fasst Fuß und verändert das ganze Umfeld. Erstaunliche Gnade. Sie ist allumfassend, greift tief und zieht Kreise. Und ich glaube, das, wonach sich unser Umfeld, ich glaube, das, wonach wir für uns am meisten sehen, ist Gnade, ist Vergebung. Und ich wünsche es mir so sehr, dass du es erfährst. Ich möchte die Predigt gerne mit einer Geschichte schließen, die ich kürzlich, das ist ein Roman, der schon länger her ist, den ich gelesen habe. Es ist eigentlich ein Roman, der in Amerika ein Bestseller war, der wurde übersetzt auf Deutsch, das heißt Fast ein Heiliger, heißt dieser Roman. Und in diesem Buch geht es um zwei Brüder, die da unterwegs sind. Und einer der Brüder hat eine schlimme Sünde, ist er begangen. Er hatte nämlich den Verdacht, dass die Frau seines Bruders, dass sie ein Verhältnis hat. Und er hat den Bruder angerufen und gesagt, hey, lass mal, da stimmt etwas nicht in eurer Ehe, da stimmt etwas nicht bei deiner Frau. Und dieser Bruder, der das Telefonat bekommen hat, der ist so außer sich gewesen, in Panik. Er hat sich ins Auto gesetzt und wollte unbedingt nach Hause fahren. Auf dem Weg nach Hause macht er einen Unfall und stirbt bei diesem Unfall, weil er gegen einen Baum gefahren ist. Und dann stellt sich heraus, dass der Bruder völlig falsch lag. Die Frau hatte gar kein Verhältnis. Er hat irgendein Gerücht weitergegeben. Stimmt alles nicht. Dieser Mann hat seinen Bruder in den eigenen Tod geschickt. Und jetzt musste er mit dieser Schuld, jetzt musste er mit dieser Sünde leben. Und er hat versucht, alles Mögliche zu machen. Hat sich versucht, um die Familie seines Bruders zu kümmern, um zu investieren und zu machen. Und trotzdem blieb diese große Last, mit der er leben musste. Er litt unter der Last. Er fand das so schlimm, diese Schuld, die er Tag ein, Tag aus tragen musste. Und eines Tages fährt er mit dem Auto an einer Kirche vorbei. So wie hier, wenn jemand vorbeifahren würde, da ist ja die Straße, dann sieht er Stammi Altstetten, FEG Altstetten, fährt an einer Kirche vorbei und auf der Kirche steht der Name. Und die Kirche heißt die Kirche der zweiten Chance. Und das packt ihn so sehr. Er fährt zu der Kirche hin. Die Kirche ist auf, der Pastor ist da und er kniet sich hin und bekennt seine Schuld, das, was ihn so kaputt macht. Und erfährt Gnade, er erfährt Vergebung, das erste Mal in seinem Leben. Und dieser Roman beschreibt, wie dieser Mann Freiheit bekommt. Dieser Roman dreht sich die ganze Zeit darum, wie können wir Vergebung bekommen. Und ich finde das schön. Eigentlich müsste doch jede Kirche Kirche der zweiten Chance heißen. Und wisst ihr, ich muss sagen, von mir selber, wir haben einen Gott nicht nur der zweiten Chance, der dritten, der vierten, der fünften, der sechsten und mehr. Gott ist mir gegenüber gnädig.